Also wenn ich richtig informiert bin, und das hat mir gestern Abend nochmal gezeigt, was der Christoph gesagt hat, war Christophs Schwerpunkt die Gemeinde, der Ältestendienst. Wie kann das funktionieren? Was machen wir mit Ältesten, die durch die Decke gehen? Wie bringen wir die wieder runter? Was haben wir alles so für Probleme? Und ich dachte gestern bei einer Fragenbeantwortung noch, es gibt ja eine Bibelstelle, die hervorragend einen Ältesten beschreibt, der nicht wirklich Ältester ist, sondern sich als Machtmensch verhält, und das ist Diotrephes. Also für alle Gemeinden, die davor bewahrt bleiben wollen, lohnt sich durchaus ein Studium des dritten Johannesbriefes, weil man diese Personen sehr gut studieren kann. Ich möchte einen kleinen, nicht einen Kontrast setzen, aber ich werde mich etwas wegbewegen von der Frage Gemeinde, was sind die Voraussetzungen für Ältesten, wie können sie ihren Dienst ausüben, sondern ich möchte vielleicht etwas über den Überbau sagen. Ich möchte gerne etwas über den Herrn Jesus sagen als Leiter. Ich möchte im zweiten Vortrag etwas sagen über den Herrn als Haupt seiner Gemeinde. Und das ist mir gestern auch wieder aufgefallen. Er hat gesagt, ja, wenn man den Paulus weggenommen hätte, den Thessalonicher, dann hätten sie ihr Haupt verloren. Natürlich verstehe ich den Christoph richtig. Ich weiß auch, was er meint, ja. Aber wir sind manchmal sehr erdgebundene Leute, auch wenn wir an unsere Gemeinde denken. Und mein ganz großes Anliegen, das möchte ich ganz gleich in der ersten Minute sagen, ist, dass wir neu verstehen, dass unsere Gemeinde funktioniert mit einem geistlichen Haupt. Und wir müssen wirklich davon ausgehen, dass es dieses Haupt gibt und dass er lebt und dass er reagiert und dass er etwas tun kann mit unseren Gemeinden. Natürlich ist es gut, wenn wir Leute haben, die uns vorstehen, überhaupt keine Frage, aber die werden uns nicht retten und die haben auch Fehler und die sind nicht das wirkliche Haupt unserer Gemeinde, sondern das wirkliche Haupt ist Jesus Christus. Und da habe ich manchmal so ein Problem auch bei mir, dass ich denke, für wie wirklich halte ich eigentlich Gott? Also ist er denn wirklich da? Setze ich denn wirklich mein Vertrauen auf ihn? Also glaube ich, dass der uns durch die nächsten Krisen, auch durch die nächsten theologischen Krisen, dass er uns da durchbringen wird, dass er uns einen klaren Blick schenkt, dass er uns wach werden lässt, dass wir sagen, oh, Vorsicht, Freunde. Also leben wir wirklich in seiner Nähe? Wir haben gerade ein Lied gesungen, was theologisch eigentlich unhaltbar ist. Da steht, irgendwann werden wir Jesus sehen, ja, und die Sonne geht noch nicht auf, aber die Sonne geht bald auf. Nein, ich will dich jetzt ein bisschen ärgern. Aber es gibt einen Vers in Hebräer 2, Vers 9, da steht, wir sehen aber Jesus. Und jetzt habe ich die Frage an euch, ist das Zukunft oder ist das Gegenwart? Francesco hätte ich fast gesagt, nein, ich lasse dich in Ruhe dieses Jahr. Natürlich ist das Gegenwart, aber wenn das wirklich Gegenwart ist, dann müssen wir das Lied umschreiben, denn dann warten wir nicht auf den Tag, wann wir endlich Jesus sehen, sondern wir sehen ihn ja bereits, oder? Aber diese Art der Sichtweise ist uns vielleicht nicht so vertraut. Oder ja, ich weiß, wie das Lied gemeint ist. Wir singen auch das mit vollem Blasebalg weiter, überhaupt keine Frage. Natürlich freuen wir uns auf den Augenblick, wo wir dieser Person wirklich gegenüberstehen, ja, wo wir in seine Hände schauen und seine Füße sehen. Und ich kann mir überhaupt nicht das richtig ausmalen, wie das sein wird, wenn ich diesem Jesus, an den ich glaube und dem ich gerne dienen möchte, wenn ich dem wirklich gegenüberstehe. Aber trotzdem hat mir der Hebräerbrief irgendwie den Zahn gezogen und ich habe so über diesen Vers nachgegrübelt. Ja, was bedeutet das denn eigentlich? Wir sehen aber Jesus mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Und meine Frage ist an dich, siehst du ihn? Also hast du Augen des Glaubens, die aufgehen und du sagst, ja, ich sehe Jesus. Es ist Realität. Ich glaube, dass der Vers wirklich wahr ist. Und das war ja ein unglaublicher Trost für die Hebräer, denen alles Sichtbare weggenommen wurde, wo der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, weißt du, ich nehme den Tempel weg, ich nehme die Opfer weg. Alles, was deinen Gottesdienst ausgemacht hat, ist jetzt nicht mehr sichtbar. Und dann kommt er mit diesem provokativen Vers um die Ecke und sagt, wir sehen aber Jesus mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Und dann haben die ganzen Leviten gesagt, ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Und deswegen kommt das Kapitel 11 im Hebräerbrief, dass wir aus Glauben leben und dass wir irgendwie Augen haben, die Gott uns einbaut, die wir aufmachen können. Und wo wir sehen, ja, tatsächlich, das ist wirklich wahr. Ich kann ihn wirklich sehen. Und in diesem Bewusstsein und auch in dieser Spannung wollen wir gerne heute hier zusammen sein. Mein Thema lautet, der Herr Jesus als Leiter seiner Jünger. Wir denken über Leiterschaft nach Und das Beste, was wir tun können, ich möchte einen Vers über diesen Vortrag stellen, und das ist ein Vers aus dem Buch Hiob. Da heißt es in Hiob 36, Vers 22, siehe, Gott handelt erhaben in seiner Macht. Wer ist ein Lehrer wie er? Und es ist ein großes Privileg, dass wir dem Herrn Jesus zuschauen dürfen, wie er auf der Erde gelebt hat und wie er der Leiter seiner Jünger war. Und wir können schauen, ob es nicht Dinge gibt, die wir uns von ihm abschauen können. Also wir wissen, dass der Herr Jesus wahrer Gott ist und dass er wahrer Mensch ist. Und Dinge, die seine Gottheit betreffen, die können wir nicht nachahmen, keine Frage. Aber da, wo er wahrer Mensch ist, wo er als Mensch mit seinen Jüngern zusammen ist, wo er mit ihnen redet, wo er ihnen Fragen stellt, wo er sie korrigiert und wo er ganz bestimmte pädagogische Techniken anwendet, ich glaube, da können wir von ihm lernen. Und das liebe ich einfach. Früher hat man immer gesagt, wenn du zum Glauben kommst, dann fang am besten im Johannesevangelium an, ja? Ist was Einfaches. Heute denke ich, sich den Evangelien zu nahen in seiner Bibellese und sie vielleicht mal zu studieren, das ist die Herausforderung schlechthin. Es gibt kein Bibelbuch, an dem du dem Herrn so nah bist. Du hörst ihn förmlich atmen. Und dann siehst du, wie er auf den Berg geht und wie er in die Öde geht und wie er dort betet. Du siehst ihn mit dieser Frau am Jakobsbrunnen. Also du bist einfach die ganze Zeit dabei. Und in Johannes 18, dann siehst du ihn, wie da so ein Knecht kommt, so ein elender Wurm, und er gibt dem Schöpfer eine Ohrfeige. Und dann sagt der Schöpfer zu seinem Geschöpf, wenn ich übel geredet habe, so gib Zeugnis von dem Übel. Wenn ich aber recht geredet habe, was schlägst du mich? Und du stehst dabei. Und du denkst, Herr, Loch, weg, zu, Rottekora, mindestens. So hätten wir den Fall ganz sicher irgendwie erledigt, aber doch nicht daneben stehen bleiben und diesen Typen, diesen Wurm, noch fragen. Darf ich mal eben fragen, warum du mich schlägst? Und wir stehen dabei und wir denken, Herr, das soll ich nachmachen? Ich soll mich genauso verhalten wie du. Das geht einfach an meine Grenzen, oder? Vielleicht mal als kleine Auflockerung. Wir hatten vor 2-3 Jahren eine Buchmesse in Leipzig. Und da hatten wir junge Leute und die haben Einladungen verteilt für eine Bibel, konnten dann die Besucher auf die Messe kommen, konnten sich da eine Bibel abholen. Und am Ende des ersten Tages waren 600 Bibeln weg. Und sie sind freiwillig von jungen Leuten abgeholt worden. Also es gibt noch Hoffnung. Das war so eine Freude. So, wenn die jungen Leute mittags fertig sind mit ihrem Verteilen, dann gehen die auf den Hauptbahnhof und verteilen da Bücher und sprechen Leute an. Und dann sind sie in so eine Ecke gegangen, da saßen ein Haufen Penner. Dann haben sie jedem Penner so ein Buch gegeben. Auf einmal stand der Oberpenner auf, das hat man auch irgendwie deutlich gesehen, und sagt zu dem, pass mal auf, von den ganzen Leuten, die Bücher, die sammelt ihr alle wieder ein, das sind meine Jünger. Buchstäblich, das sind meine Jünger. Und dann hat der Oberpenner sich dem Verteiler gegenübergestellt, hat kurz sich nach hinten gebeugt, hat ausgeholt und hat dem ins Gesicht gespuckt. Und dann haben seine Kumpels ihn erstmal so ein bisschen festgehalten und sind aufs Bahnhofsklo und haben das Gesicht wieder gewaschen. Und abends gab es dann eine Auswertung in unserem Mitarbeiterkreis. Und dann sagt er, weißt du was, ich habe heute das erste Mal in meinem Leben für den Namen Christi Schmach gelitten. Und ich bin eigentlich froh. Das ging uns irgendwie allen durch die Haut, unter die Haut. Halten wir das aus? Halten wir das aus, was Johannes 18 beschreibt, dass jemand kommt und gibt uns eine Ohrfeige. Und wir fragen den, warum hast du mich eigentlich geschlagen? Und ich fand das so vorbildlich von dem jungen Bruder, dass der das ausgehalten hat, dass der keine Schlägerei angefangen hat da im Bahnhof. Und als er wieder zur Besinnung gekommen ist, langsamer wieder runtergekommen ist, hat er gesagt, weißt du, das war einfach mal ein Fünkchen, wo ich meinen Herrn nachmachen konnte. So, und das soll das Thema sein, dass wir uns hier ein bisschen durchhangeln in dieser Stunde. Ich möchte gerne über 6 Dinge reden. Der Herr Jesus als vollkommener Mensch. Zweitens Leiterschaft und Dienst. Drittens persönliche Beziehungen. Viertens praxisorientiert. Fünftens investiert in den Einzelnen. Und sechstens auffällig viele Fragen. Wir beginnen mit Punkt 1. Der Herr Jesus war der vollkommene Mensch. Und ich möchte ganz viel mit Bibelstellen arbeiten. Er sagt in Matthäus 11, Vers 29, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Also wir haben eine biblische Argumentation, dass wir sagen, jawohl, wir wollen uns die Evangelien anschauen und wir wollen wirklich von Jesus lernen, Jesus als Mensch. Also wenn ich ab und zu mal Jesus sage, meine ich damit nicht etwas Unehrerbietiges. Ich habe das in der Sonntagsschule schon eingetrichtert gekriegt, dass man Herr Jesus sagt. Da will ich auch grundsätzlich beibleiben. Wenn ich Jesus sage, dann meine ich das so, dass wir einfach dort einen Menschen stehen sehen, ja, der genauso 1,86 groß war. Wenn du nicht gewusst hättest, dass es Jesus ist, stand da einfach ein Mensch. Und das war der Mensch Jesus. Aber er sagt, lern von mir. Als Leiter lernen wir von dem Herrn Jesus ein Leben in Abhängigkeit. Vielleicht können wir Lukas 6, also ihr habt natürlich alle eine Bibel bei, ja. Lukas 6, Vers 12, da steht, es geschah an selbigen Tag, dass er auf den Berg hinausging, um zu beten, und er verharrte die Nacht im Gebet zu Gott. Das Erste, was wir lernen als Brüder, die den Eindruck haben, dass sie einer Gemeinde vorstehen sollten, dass wir das nur tun können, wenn wir ein Leben in Abhängigkeit leben. Abhängigkeit bedeutet, dass wir den Vers aus Johannes 15, Vers 5 ernst nehmen, wenn da steht, ohne mich oder getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und das ist für so einen Mann in den besten Jahren, also die habe ich auch langsam überschritten, aber so mit 50 hätte ich vielleicht gesagt, du, voll im Saft, ja, ich habe Visionen und ich kann schon auf was zurückblicken und wir starten nochmal richtig durch in unserer eigenen Wassersuppe. Dann komme ich hoffentlich an den Punkt, wo Gott mir sagt, Klaus, das stimmt alles nicht. Also ich freue mich, dass du motiviert bist. Ich freue mich, dass du Mut hast. Ja? Aber eins bleibt wahr und das ist eine sehr unangenehme Wahrheit. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Nichts. Paulus sagt mal in 1. Korinther 4, Vers 7, was hast du, was du nicht empfangen hast? So eine entwaffnende Frage, oder? Also du sitzt hier, du kannst auf manches stolz sein. Kommst du aus russlanddeutschem Hintergrund, dann hast du ein Haus gebaut. Bist du ein Hiesiger, dann hast du eins ausgebaut. Keine Ahnung. Also irgendwie haben wir alle so unsere Geschichten und wir denken, komm, du, da war ich aber echt. Das können sich meine Kinder mal angucken. Und dann wirst du hoffentlich erwachsen, geistig erwachsen. Und dann zieht dir Gott diesen Zahn und er sagt, weißt du was? Ohne mich kannst du nichts tun. Du kannst nichts tun. Und das ist zum Beispiel das, was das Amt eines Predigers so demütigend macht. Ja? Du wankst hier nach vorne und du weißt, du kannst es nicht. Ja? Und du bist angewiesen auf diesen unsichtbaren Draht nach Gott. Und wenn Gott ihn kappt, wird das hier ein Desaster. Und wenn Gott mir nicht hilft, dann kann ich nichts tun. Ich kann es wirklich nicht tun. Und mir ist es viel lieber, ich würde in eine Matheprüfung gehen, habe ordentlich gelernt, und denke so, 80% schaffe ich, ja. Da kann ich wenigstens darauf vertrauen, dass ich noch so ein Wissen angesammelt habe. Hoffe natürlich, dass in diesem Moment Gott die Durchblutung meines Hirns aufrechterhält. Aber in geistlichen Dingen ist es vielleicht noch greifbarer, dass wir können es nicht. Wir können es nicht tun. Und ich lerne von dem Herrn Jesus Abhängigkeit. Er geht auf den Berg, und das ist ja schon ein krasser Vers, oder? Es geschah an diesem Tag, dass er auf den Berg hinausging, um zu beten, und er verharrte die ganze Nacht im Gebet. Das nächste, was ich lerne von diesem Menschen Jesus, ist Zeit und Geduld. Er sagt in Matthäus 15, seid auch ihr noch unverständig? Der Jesus hat irgendwie eine unendliche Geduld. Der Herr Jesus bildet seine Jünger nicht in einem 14-tägigen Seminar aus. Jetzt will ich hier keine Exkurs machen zum Thema Bibelschule oder so, ja. Die kann sicherlich nützlich sein, aber ich glaube, dass Gott uns wirklich schult, indem er uns mit sich leben lässt, indem wir ganz normal leben und ihm diesen Wunsch sagen, Herr, schule mich durch dein Nahe sein in meinem Leben, in all dem, was ich erlebe. Und zeig mir deinen Willen, zeig mir dein Wort, gib, dass dein Geist in meinem Leben wirkt und dass ich dann wachsen kann. Und das ist ein Prozess. Wir haben jetzt erstmalig in unserem Leben einen Garten. Ich habe jetzt immer gedacht, dass ich da völlig gefühllos bin, aber weit gefehlt. Alte Männer können sich noch ändern. Ich habe Kartoffeln gesetzt oder gelegt oder was weiß ich, wie das heißt. Also Loch gemacht, meine Enkel dazu genommen und gesagt, Freunde, hier kommt eine Kartoffel rein und in Kürze werden wir hier 200 wieder rausholen. Und mein Enkel natürlich am letzten Tag, guck mal Opa, ist immer nur noch eine. Ich sage, Junge, wenn du die jeden Tag rausholst, kommt da nie was raus. Aber er war natürlich ein Abbild von mir, ja. Ich habe doch keine Zeit, da zu warten, bis die Kartoffel sich irgendwie verfault und dann 10 neue rauskommen, sondern ich gucke jeden Tag mal nach, ja. Was lerne ich daraus? Ganz normal, ohne ich lasse jetzt die Bibelschule in Ruhe. Ich lerne einfach, es gibt Dinge im Leben, die brauchen Zeit. Und dann hast du einen Bruder bei dir in der Gemeinde, dem hast du mal richtig in Frakturschrift alles erklärt, was bei ihm gerade schief hängt. Und du denkst, am nächsten Tag hat er das vollständig kapiert. Und er hat es überhaupt nicht kapiert. Und dann denkst du, hat er eigentlich zugehört? Warum ändert er sich nicht sofort? Und irgendwann ändert er sich. Wir haben bei uns wirklich viele nette Erlebnisse. Wir sind eine relativ kleine Gemeinde, so 50 Leute. Und jetzt kam ein Ehepaar dazu. Er war neuapostolisch und sie war katholisch. War auch ein herrliches Pärchen. Und dann haben wir mit ihm gesprochen und nach 8 Wochen habe ich dann gedacht, so jetzt ist es soweit, jetzt drückst du dir mal so eine richtige Schrift in die Hand, wo drinnen steht, wie schräg und verkehrt die neuapostolische Lehre ist. Und ich dachte schon, mit den 8 Wochen, für meine Verhältnisse war das absolute Ende meiner Geduldsphase. Und er hat mir das eine Woche später wieder zurückgegeben und hat gesagt, Klaus, mag zwar alles richtig sein, aber ich finde es trotzdem nicht nett. Na, wollte ich schon wieder anfangen zu diskutieren, was ist der Unterschied zwischen richtig und nett. Aber dann habe ich ihn gelassen. 2 Jahre später, und das war jetzt vor 14 Tagen, haben wir zusammengesessen, haben einen Kaffee getrunken und er hat gesagt, Klaus, übrigens, weißt du noch da, mit dem Heft und so, vielen Dank. Ich sage dir heute, dass das Heft mir die Augen geöffnet hat und dass es mir klar gemacht hat, dass die Neuapostolen nicht eine Spielart des Christentums sind, sondern dass es eine handfeste Irrlehre ist. Und ich musste mich davon richtig lösen. Ich habe mich jetzt abgemeldet, dazu muss ich aufs Gericht gehen, weil das irgendwie eine Körperschaft öffentlichen Rechts ist. Meine Eltern haben mich verstoßen. Aber, sagt er, deine Attacke 8 Wochen, nachdem ich bei euch in der Gemeinde war, die war trotzdem zu früh. Und dann habe ich mich gefragt, habe ich eigentlich Geduld? Warum habe ich nicht die Geduld, den nochmal ein Vierteljahr da sitzen zu lassen und schmoren zu lassen und einfach das Wort Gottes einwirken zu lassen? Gott wirkt doch auf ihn. Ich glaube, da sind wir alle unterschiedlich. Aber der Herr Jesus bildet seine Jünger nicht in einem 14-tägigen Seminar aus. Am Ende der Schulungszeit fallen die Prüfungen gemischt aus. Also gemischt kann man auch ersetzen durch schlecht. Markus 14, Vers 50, es verließen ihn alle und flohen. Petrus verleugnet ihn, Judas verrät ihn. Und ein drittes Beispiel, Jesus spricht zu ihm, zu Philippus, solange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du, zeige uns den Vater. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, na, mit den 8 Wochen war doch nicht so schlecht. Also der Herr Jesus macht auch Druck. Ja? Er sagt schon mal seinen Jüngern, ich kann euch überhaupt nicht verstehen. Ihr habt mir die ganze Zeit zugeguckt. Habt ihr das nicht verstanden? Er sagt mal zu seinen Jüngern oder zu Petrus, warum hast du eigentlich noch gezweifelt? Du hast doch die ganzen Geschichten schon erlebt mit mir. Ich kann das nicht verstehen. Und ich glaube, sanften Druck dürfen wir ausüben. Ich glaube schon, dass das Gegenüber irgendwie merken muss, dass wir ihn lieben und dass wir es nett meinen, ja? Aber wir können schon mal sagen, du, es wäre nett, wenn du die Klasse wechselst, ja? Es wäre nett, wenn du weiterkommst. Und wenn Leute so überlegen vielleicht, was sie tun sollen, was sie machen sollen. Wir hatten eine Schwester, die hat sich bekehrt. Ey, wir haben so viele nette Sachen erlebt, also im finsteren Nordosten. Und sie brachte ihre kleine Tochter mit. Und sie war so aufgewachsen, dass man seine Kinder dadurch erzieht, dass man sie nicht erzieht. Und so hat sich die Tochter auch verhalten. Die war ein bisschen gemeingefährlich. Und dann haben die anderen Mütter gesagt, du, deine Tochter, die beißt immer die anderen Kinder in den Oberarm. Also entweder du gibst dir was zu essen oder du sagst ihr, dass das nicht geht. Und dann haben die Mütter wunderbar sich mit ihr zusammengesetzt und haben gesagt, du, pass auf, man kann seine Kinder erziehen. Und erziehen bedeutet fördern und korrigieren. Das kann man sich gut merken, ja? Fördern und korrigieren. Und du musst beides tun. Und das war für die völlig neu. Also sie ist eine solide Uckermärkerin, die einfach in ihrem Leben noch nie den Namen Jesus gehört hat. Bibel null. Also überhaupt keine Idee. Aber dann hatte sie den Vorteil, dass sie den anderen Familien zugucken konnte, die das mit ihren Kindern irgendwie anders versucht haben. Und dann hat sie angefangen, ihre Tochter zu erziehen. Also sie hat ihr ganzes Denken umgestellt und ihr Handeln umgestellt. Das finde ich heroisch, wenn du das nicht gewohnt bist. Aber dann kam sie freudestrahlend ein halbes Jahr später in die Gemeinde und sagte den Frauen, wisst ihr was, nachdem ich meiner Tochter auch mal was verbiete, mein Leben wird viel einfacher. Und da habe ich gedacht, yo, also die Regeln Gottes, wenn man die einigermaßen anwendet, das Leben wird einfacher, erträglicher, ja. Wir überleben das, die Kinder überleben das. Sie werden sich später nicht auf die Straße kleben, nein. Wir kleben am Herrn, wir kleben am Herrn. Und da wurde mir klar, dass wir von dem Herrn Jesus lernen können, dass wir dem anderen Zeit geben. Dass wir mit ihm Geduld haben. Dass wir auf der einen Seite sagen, du, da ist irgendwo, da musst du dich korrigieren. Du machst Dinge, die stehen nicht mit der Bibel in Übereinstimmung. Das sehen wir ja oft nicht. Das ist uns ja oft nicht klar. Und da kann man nur froh sein, wenn einer um die Ecke kommt und sagt, das, was du machst und was du gesagt hast, ist durch die Bibel nicht abgedeckt. Und wenn der recht hat, dann sag ihm herzlichen Dank und korrigiere dich. Das betrifft uns hier genauso, wir sind nicht fehlerfrei. Also wir lernen als erstes, dass wir unabhängig das nicht tun können. Und wir sollten uns auch nicht so ein Denken angewöhnen, das habe ich schon dreimal gemacht, das geht beim vierten Mal, da perlt das nur so raus, überhaupt kein Problem, es wird nicht gehen. Du wirst auf die Nase fallen. Und das wäre doch eine schöne Sache von der Konferenz, wenn ihr nach Hause fahrt und wenn es bei euch nochmal so richtig aufploppt und ihr merkt, ich kann ohne meinen Herrn, ich kann es nicht tun. Du kannst keine vernünftige Ehe leben, du kannst deiner Familie nicht vorstehen und du kannst erst recht nicht in deiner Gemeinde zum Segen sein. Du kannst es nicht. Es sei denn, du findest Zeit, um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Ich weiß gar nicht, ob es das Buch noch gibt von Ole Hallesby, Unsere Kraft wächst aus der Stille. Das wäre doch mal so ein Alarmbuch für unsere Zeit. Ja, wir sind so busy. Wir rennen von einem Termin zum anderen. Also ich inklusive, ja. Und eigentlich sind wir verrückt. Wir haben keine Zeit mehr für Ruhe. Wir haben überhaupt keine Möglichkeiten mehr, dass Gott zu uns redet. Und wir können ohne ihn nichts tun. Das heißt, wir tanzen auf dünnem Eis. Und wenn das in deinem Leben so ist, dann schaff dir Zeiten und Räume, wo das Eis wieder dicker werden kann, damit wir nicht auf die Nase fallen. Oh, macht ihr irgendwas mit der Uhr da hinten, oder? Wilfried, ich habe dich im Verdacht. Nein. Wo sind wir? Wir kommen jetzt zur Leiterschaft und Dienst. Der Herr verbindet Dinge, die wir normalerweise nicht verbinden. Das muss ich erklären. Es gibt einen Vers in Jesaja, da steht sinngemäß, der Herr ist allmächtig und trotzdem kümmert er sich um den Einzelnen. Das ist zum Beispiel etwas, was bei unserem Herrn Jesus einfach nur die absolute Ausnahme ist. Ja? Kein Putin, kein Scholz oder wer auch immer, der ein bisschen Macht bekommt in dieser Welt, hat ein Interesse, sich wirklich um Tante Luise auf dem Marktplatz von Markt Oberstdorf zu kümmern. Das geht ihm völlig ab. Und der Herr Jesus hat die Fähigkeit, dass er über eine unbegrenzte Macht verfügt und er kümmert sich um den Einzelnen. Und das ist für mich so eine Verbindung zwischen Allmacht und Erbarmen. Es ist aber auch eine Verbindung zwischen Autorität und Dienstbereitschaft. Und ein Beispiel dafür ist Matthäus 8, Vers 3. Da ist ein Aussätziger und da steht, und er streckte seine Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will, sei gereinigt. Und sogleich wurde sein Aussatz gereinigt. Es gibt ja später in Lukas 17 diese Geschichte, wo er 10 Aussätzige heilt, ja, wo nur 9 zurückkommen. Aber hier in Matthäus 8 ist es ein Aussätziger, ein Mensch. Und da ist der Schöpfer des ganzen Universums. Also ich war vor einem Vierteljahr schon mal hier in diesem Raum und da war ich auf der Jahresversammlung von Wort und Wissen und da hat hier ein ganz kleiner Mensch, so 1,65 lang, irgendwie 55 Kilo Lebendgewicht. Also, und das war ein Hammer. Der heißt Dr. Peter Trüb, ein Physiker. Und der hat hier einen Vortrag gehalten über schwarze Löcher. Den gibt es bei YouTube. Und den könnt ihr euch echt mal ansehen. Und der hat uns mal etwas gezeigt über den Kosmos, was so die neuesten Ergebnisse sind, was die Forscher herausgefunden haben. Und dass man den Nobelpreis verliehen hat, ich glaube 20 oder 21, für das erste Foto, was einem Wissenschaftler gelungen ist, von einem schwarzen Loch. Und da habe ich da hinten gesessen, Mundlade wieder zu. Ich dachte, es ist ja unglaublich, ja, so. Und über all diesem Wahnsinn, den ich ja mit meinem Hirn überhaupt nicht so richtig erfassen kann, steht ein Schöpfer. Und über den Schöpfer heißt es im Psalm 33, Vers 9, er sprach und es stand da. Bumm. Und wir Menschlein, wir wuseln hier rum und denken, oh, was wir gerade wieder gefunden haben. Ja? Es gibt sogar schwarze Löcher. Staubsauger des Weltraums, alles da rein und so. Und dann kamen gleich Fragen vom Zuschauerraum, wie nah ist denn die Erde am schwarzen Loch, hat er gesagt. Geht schon noch ein bisschen, ja. Aber das ist ja nichts zum Lachen. Gibt es ja wirklich. Und die Masse nimmt zu. Jetzt haben sie sogar eine Waage sich ausgedacht und haben das erste schwarze Loch gewogen, sind 40 Nullen hinten rausgekommen. Das ist auch nichts zum Lachen. Das ist alles wahr, ja. Aber dann sagt er zum Schluss, wo ich dachte, so, jetzt ist der Junge hoffentlich fertig. Mein Hirn ist platt. Sagte, jetzt möchte ich euch noch etwas sagen. Das ist ein Schweizer, das kann ich ganz schlecht nachmachen. Aber es gibt eine ganz interessante Verbindung zwischen dem schwarzen Loch und der Hölle. Und alles, was wir in der Bibel über Hölle finden, findet sich eigentlich in dem schwarzen Loch wieder. Also er hat damit nicht gesagt, dass die schwarzen Löcher die Hölle sind. Aber zum Beispiel am Rand des schwarzen Loches hört die Zeit auf. Das weiß man, dass die Zeit aufhört. Und du kommst nur rein in ein schwarzes Loch, aber du kommst nie wieder raus. Und da gab es so 5, 6 Parallelismen, wo ich dachte, und wenn das die einzige Botschaft ist, die Gott hat an uns, mit diesem schwarzen Loch, um zu sagen, Freunde, ihr könnt euch amüsieren über die Hölle. Es gibt sie. Und sie ist schrecklich. Und sie ist eine Motivation für uns, rauszugehen auf die Straße und den Leuten zu sagen, Freunde, wir verkündigen euch hier nicht irgendwie eine Einladung zum Grillfest oder so, ihr könnt kommen oder könnt nicht kommen, sondern wenn ihr nicht kommt, hat es fatale Folgen. Also ihr geht in die Hölle. Und Hölle ist Gottesferne. Und da bin ich sehr froh, dass dieser gewaltige Herr, der mein Herr ist, dass er sagt, Klaus, ich habe kein Problem, mich da runterzuneigen, Wurm Andreas mir anzuschauen und sagen, du, ich kümmere mich um dich. Und als ich damals mit 18 Jahren in meinem Internat hing und das erste Mädchen präsentiert werden sollte und wir durften die alle mal benutzen, da musste ich mir überlegen, was ich jetzt mache. Das war der Punkt. Ich wusste ganz genau, das ist eine Grenzüberschreitung. Ich wusste es ganz genau. Aber die Frage ist, wie kommst du aus dem Zimmer raus? Und ich habe mich wirklich gefühlt wie Josef. Und dann kommt so der mächtige Gott, ja, der gerade die schwarzen Löcher geschaffen hatte und was weiß ich, das ganze Universum. Und der steht da bei mir im Internat und der sagt mir ganz leise ins Ohr, Klaus, raus hier. Raus hier. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Und ich bin so froh, dass er sich um mich gekümmert hat. Ist das nicht eine Barmherzigkeit? Und das dürfen wir jetzt von Jesus lernen und dürfen das übertragen in unser Leben. Wir lieben die Massen, ja? Wir lieben Anerkennung. Wir lieben Größe. Man soll von uns reden. Aber dann gibt es bei dir in der Gemeinde eine Person, die so am Rand steht, um die sich keiner kümmert. Und wie wäre es, wenn du am nächsten Sonntag mal zu ihr gehst und einfach sagst, du, kommst du zum Mittagessen mit zu uns? Erzähl doch mal, wie heißt du eigentlich? Wie geht es dir? Du guckst manchmal so traurig. Ja, und die ist vielleicht auch nicht frisch gewaschen. Versprüht so ein... Manches ist nicht so angenehm. Wir haben vor einigen Jahren den Walter Mauerhofer bei uns zu Besuch gehabt. Und er wurde auch umschwärmt von allen Seiten und er war auch so ein Liebling des Volkes. Und er hat ja auch wirklich alle Voraussetzungen dafür, kann sich begeistern. Ich habe zu ihm gesagt, Walter, hast du noch irgendwie einen Wunsch? Kann ich dir irgendwas Nettes tun? Ja, sagt der Klaus, zeig mir eine dicke Eiche. Ich sage, okay, wir haben ja viele dicke Eichen. fahre ich mit dir hin. Und dann habe ich gewusst, da gibt es einen Friedhof, da gibt es eine Eiche. Da gehen 12 Leute drum, so mit ausgestrecktem Arm. Bin ich mit ihm hingefahren. Ich habe mich gefühlt wie, als ich früher meinen Lego-Bausatz gekriegt habe. Dann stand er da, schau Esther, die Eiche. Und dieser Walter, der so umscharrt war von vielen, der war plötzlich weg. Ich dachte, na, wo ist er denn wieder hin? Essen, Walter ist nicht da. Über das ganze Gelände gerannt. Und da saß er unten am Steg, am See, mit einer Schwester, mit der wir normalerweise nicht zusammensitzen. Und sie haben beide erzählt. Ey, das ging mir so durchs Herz. Der berühmte Walter Mauerhofer, der geht einfach an den See und der hat gemerkt, da ist eine Person, die würde vielleicht gerne mit ihm reden. Er sagt, du, wir gehen hier weg aus der Masse, wir gehen an den See, setzen uns an den Steg und wir reden ein bisschen. Und eigentlich wollte ich ihn zum Essen rufen, da dachte ich, nee, soll er verhungern. Du gehst wieder, du lässt ihn jetzt mal reden mit dieser Frau, bis sie wirklich fertig sind. Und dann hat der Hunger ihn so sowieso wieder nach oben getrieben. Und ich habe mich gefreut, dass ich einen Menschen kennengelernt habe, der bekannt ist, der irgendwie auch einen Namen hat, der überhaupt kein Problem damit hat, sich irgendwo in die Ecke zu setzen und jemand zuzuhören. Können wir das nicht von Jesus lernen? Dass wir vielleicht einen Blick haben für die, die am Rand stehen? Und es gibt heute Leute, die so sehr am Rand stehen, mit denen keiner redet. Und es gibt auch Leute, die nicht mehr miteinander reden. Ich habe den Eindruck, dass die Leute in meiner Nachbarschaft, die sind so frustriert, die haben so eine Angst, so eine Unsicherheit. Eine Frau ist jetzt depressiv geworden, ja? Und bei solchen Krankheiten, da stehst du immer da und denkst, ja, wie willst du der denn jetzt helfen? Und ihr Mann kommt zu uns und arbeitet immer mal ein bisschen bei uns im Garten und so. Und ich habe zu ihm gesagt, du Heiko, wollen wir nicht mal für deine Frau beten? Und vor 10 Jahren hat er schon zu mir gesagt, Klaus, du bist doch sonst ganz normal. Aber ab und zu machst du die Augen zu, faltest die Hände und redest zu jemand, der nicht da ist. Das ist doch bekloppt. Ja, ich sage, Heiko, das ist beten. Ach, ja, beten. Er hat mit 56 oder mit 57 das erste Mal in seinem Leben einen Menschen gesehen, der betet. Das ist doch der Wahnsinn, oder? Und dann haben wir gebetet für seine Frau. Und es wäre so schön, wenn Gott die Gebete erhört. Der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Lukas 22, es gibt kaum ein Evangelium, wo der Herr nicht so eine Erklärung abliefert. Wer ist größer, der zu Tisch liegende oder der Dienende? Nicht der zu Tisch liegende, ich aber bin in eurer Mitte wie der Dienende. Und dieser Satz, über den kann man sich ja mal einen ganzen Abend unterhalten, ja? Es ist keine Frage, dass der Herr Jesus nicht in der Mitte ist. Also diesen Platz wird er sich auch nie streitig machen lassen. Da gehört er hin und nirgendwo anders. Aber er schafft diese Verbindung, dass er sagt, ich bin in der Mitte und ich bin trotzdem wie der Dienende. Also ich bin bereit zu dienen. Und das ist ja gestern schon mal ein bisschen angeklungen, dass Ältestenschaft etwas zu tun hat mit Arbeit und mit Dienst. Und deswegen sollten wir da auch nicht so einen Heiligenschein drum machen, so, dass man, ach, was weiß ich, dass wir denken, wir sind irgendwo besser oder abgehoben oder, also Christoph hat sich gestern wirklich alle erdenkliche Mühe gegeben zu sagen, dass es eine Nahbeziehung ist. Das Wort habe ich gestern zum ersten Mal gehört. Aber ich denke ja, eine Beziehung ist ja immer eine Nahbeziehung, ja? Also wir sind nahe beieinander. Und der Herr sagt im Matthäus-Evangelium, einer ist euer Meister, ihr alle aber seid Brüder. Und dieser ganze Standesdünkel, der muss weg. Also Leute, die einen Ältestendienst tun in einer Gemeinde, fallen dadurch auf, dass sie eine enorme Dienstbereitschaft mit sich bringen. Und der Herr Jesus macht das vor. Und was ich hier nicht aufgeschrieben habe, ist Lukas, na, wo steht's? Die Fußwaschung, 13, ja? Also irgendwo da in der Mitte. Ja, meine ich ja, Johannes 13. Also habe ich wirklich gemeint. War es kein Test. Und wie kann man seine Dienstbereitschaft besser ausdrücken? Also ich würde es jetzt fast am liebsten mal machen mit Andreas. Ja. Aber du bist wahrscheinlich auch frische Strümpfe heute?
Ja.
Also ich war eingeladen zu einem Jugendtag und das war auch so eine ziemlich hippige Jugend. Und ich sollte was sagen über die Fußwaschung. Da dachte ich, wie willst du denn zu denen was sagen über die Fußwaschung? Also Worte sind Schall und Rauch. Also habe ich mir vorgenommen, pass auf, du organisierst mir so einen großen Trog und Handtuch und Seife. Und da habe ich die ganze Zeit geguckt, wo erwische ich jemanden, der es wirklich nötig hat. Und das war einer in der vierten Reihe und den habe ich nach vorne gebeten und da haben wir uns da beide vorne hingesetzt und haben erst mal vor dem Jugendtag, habe ich ihm die Füße gewaschen. Das war auch für mich ein Erlebnis und für ihn auch. Aber das habe ich wirklich nicht gemacht, um eine Show zu machen, sondern um zu zeigen, wisst ihr, also er wusste nicht, wie er sich verhalten soll. Ich wusste auch nicht, wie ich die Strümpfe hinterher wieder draufkriege. Das war schon ein Experiment, aber was das eigentlich bedeutet, einem anderen die Füße zu waschen. Also als erstes gehst du in die Knie, ja? Also einmal durchkämmen könnte man auch im Stehen machen, ja? Bei mir jetzt nicht, aber bei ihm. Aber die Füße waschen, dazu musst du runtergehen. Strümpfe aus. Ich weiß nicht, wie das früher war, hatten die Strümpfe? Wahrscheinlich nicht, weil die hatten so Sandalen. Waren eben wirklich dreckig, die Füße. Dann wäscht man die. Und das muss irgendwie dazu geführt haben im Orient, dass wenn du von draußen kamst, von dem ganzen Dreck und du wolltest was Schönes essen, und die haben ja Essen wirklich zelebriert, anders wie wir, so Fast Food und rein und Ende. Und die haben eine Weile da gesessen und ich kann mir vorstellen, die hatten auch mehr Vorstellung von Genuss und dass die Jünger sich einfach wesentlich wohler gefühlt haben, wenn die zu Tische lagen und dann jemand kommt und wäscht dir die Füße und dann kommt die Vorspeise. Und das macht Jesus. Und dann kann man doch Petrus irgendwie verstehen, dass er sagt, Moment, geht ja gar nicht. Ja? Oder dann umschalten und zu sagen, dann bitte auch ein Vollbad. Oder, also man weiß ja immer nicht so richtig, was der Petrus sich eigentlich gedacht hat dabei. Aber man hatte den Eindruck, das passt nicht zusammen. Und da würde ich dir sehr empfehlen, überrasche deine Mitgeschwister, indem du Dinge machst, die nicht zusammenpassen. Ich habe einen alten Sonntagsschullehrer gehabt, den ich sehr gemocht habe. Und mit dem konnte ich zu wirklich ganz viele schwierige Fragen, auf die ich keine Antwort hatte, die habe ich dem gestellt. Und den hat neulich seine Frau gesucht, also neulich, vor 40 Jahren. Und weil Onkel Hermann war weg. Und da haben sie ihn gefunden, dass er bei einer alten Schwester war und hat ihr den Garten aufgeräumt. Und das war richtig stressig und der Garten sah auch aus wie ein anti-autoritärer Garten. Also da hat also alles auch Platz und Wildwuchs gefunden. Und da habe ich gedacht, wieso geht der mit 76 da in den Garten und puckelt sich da ab und macht sich da fertig? Und dann hat er ihr versprochen, pass auf, ich mache dir das noch richtig schön. Der liebte Natursteinmauern. Und dann hat er irgendwo, ich glaube, er hat sie nicht geklaut, aber er hat irgendwo sich Steine besorgt und dann, 14 Tage später, hieß es wieder, Onkel Hermann ist schon wieder weg. Ja, wo ist er denn? Dann stand sein Auto am Straßenrand und er war im Auto und er war tot. Und die Polizei hat dann seine Frau angerufen und hat gesagt, aber es ist ganz komisch, das ganze Auto hinten ist voller Steine. Er war auf dem Weg zu der Schwester. Und er hat gemerkt wahrscheinlich, dass er stirbt und er ist irgendwie noch an den Straßenrand gefahren, dass nichts passiert. Und dann hat Gott ihn zu sich genommen. Ja? Und da habe ich gedacht, Onkel Hermann ist gestorben beim Dienen. Also mitten beim Dienen. Natürlich soll man mit 76 nicht noch irgendwas hochheben, was schwerer ist, als man selber ist. Ja? Aber das war so sein, der wollte unbedingt der Schwester einen Gefallen tun. Und seine Zeit war dann auch abgelaufen. Aber für mich war er einer, der gedient hat. Wisst ihr, wie der seine Frau kennengelernt hat? Der war mit seinem Freund in Russland, in Stalingrad. Und dann ist sein Freund umgekommen. Und dann hat sein Freund vorher gesagt, pass auf, wir sind beide verheiratet. Nee, Quatsch, Onkel Hermann war nicht verheiratet. Aber er war verheiratet. Und er hat gesagt, wenn ich hier das Zeitliche segne und ich hier nicht mehr rauskomme, dann geh bitte nach Hause und kümmere dich um meine Frau. Also er hat nicht gesagt, heirate die, aber kümmere dich um meine Frau. Für Onkel Hermann war das, dann heirate ich die eben. Und dann ist er nach Hause gefahren und hat die Frau gesucht, hat sie getröstet und hat ihr erzählt, wie ihr Mann umgekommen ist. Und dann hat er sie geheiratet. Das war seine Ehe. Und er war unglaublich nett zu ihr. Aber ich habe auch so gedacht, er hat Ehe sogar als Dienst verstanden. Früher waren wir wahrscheinlich doch ein bisschen anspruchsloser. Also dann hat er gedient. Das Dritte, was mich bei dem Herrn Jesus fasziniert, sind persönliche Beziehungen. Es gibt ja Bibelstellen, in denen die zwölf Jünger berufen werden, so en bloc. Da stehen zwar auch alle Namen, aber dann gibt es noch Bibelstellen, in denen die einzelne Berufung der Jünger erwähnt wird. Die Namen werden persönlich erwähnt. Das ist Lukas 6 en bloc, ja? Aber dann gibt es so Zusätze, der auch sein Verräter wurde, findet sich hier. Aber neben der Berufung der Jünger wird oft auch die einzelne Aufforderung zur Nachfolge berichtet. Die Beziehungen zu Johannes und Petrus waren sicher besonders intensiv. Und ich liebe diese Stellen, wo der Herr Jesus sich mit Petrus beschäftigt. Also der Herr Jesus unterscheidet sich ja in seinem Menschsein zumindest in einer Eigenschaft grundsätzlich von unserem Menschsein. Und das kann man Johannes 18, Vers 3 entnehmen. Denn dort steht Jesus, der alles wusste, was über ihn kommen würde. Das wissen wir nicht. Und das unterscheidet uns auch von ihm. Das gibt mir aber ein neues Rätsel auf, weil ich merke, wenn der Herr Jesus gewusst hat, dass Judas ihn wirklich verrät, warum hat er ihn so lange ertragen? Warum hat er nicht ernster mit ihm geredet? Wenn er gewusst hat, dass Petrus ihn verleugnen würde, warum hat er den Petrus nicht besser darauf vorbereitet? Und dann komme ich an diese Stelle, wo der Herr zu ihm sagt in Lukas 22, ich habe für dich gebetet, damit dein Glaube nicht aufhöre und du bist du einst zurückgekehrt zur Stärke deiner Brüder. Bist du einst zurückgekehrt? Der Herr Jesus wusste, er würde ihn verleugnen. Es würde eine Wiederherstellung geben. Er müsste zurückkehren. Das wusste er alles. Und trotzdem pflegt er diese persönliche Beziehung. Ich finde das so schön, dass der Herr Jesus zu Petrus sagt, ich habe für dich gebetet. Bitte betet füreinander. Ey, wenn du Leute hast in der Gemeinde, die auf dem letzten Loch pfeifen und du gehst kurz bevor die Gemeinde zu Ende ist, nochmal bei ihnen vorbei und legst deinen Arm auf ihre Schulter und sagst zu ihnen, darf ich für dich beten? Und der sagt, ja, mach das bitte. Und vielleicht sagt der sogar, können wir das nicht gleich machen? Dann geh irgendwo in die Ecke und bete. Ich habe für dich gebetet. Das hat der Herr Jesus gemacht mit Petrus. Aber er sagt auch in Matthäus 16, Vers 23, gehe hinter mich, Satan. Und da könnte man auch denken, also Herr, das war denn pädagogisch nicht so der Volltreffer. Und je länger ich darüber nachdenke, ich glaube, wir sollten uns auch wieder angewöhnen, offen und ehrlich miteinander zu reden. Ich glaube, die größte Schwäche, die wir Christen haben, ist, dass wir überhaupt keine Kritikfähigkeit haben. Also wenn du mal einem anderen sagst, du, ich habe heute den Sonntag die ganze Zeit bei der Predigt den Eindruck gehabt, du warst überhaupt nicht vorbereitet. Und vielleicht war es auch wirklich so. Vielleicht kann man ja mal drüber nachdenken. Und ich fand das so nett gestern mit dem Christoph, dass er sagt, bevor man zurückschießt, soll man erst mal gucken, ob nicht doch 5% vielleicht gestimmt haben könnten. Oder 10% oder 100. Und das wünsche ich mir, dass wir eine Gesprächskultur finden, die immer schwankt zwischen, ich habe für dich gebetet und gehe hinter mich, Satan. Also das sollte man vielleicht nicht direkt dem Bruder so sagen, ja. Aber es kann ja sein, wir haben uns dermaßen verrannt oder verirrt, dass man doch auch mal zumindest so deutlich miteinander redet, dass es der andere verstehen kann. Ich glaube, das ist eher meine Schwäche. Aber ich genieße das als Privileg, je älter man wird, dass man auch mal sagen darf, unverblümt, was man denkt. Wir hatten jetzt ein Ehevorbereitungsseminar und da kam ein Pärchen, wo ich dachte, die haben eine Lebensplanung, haben die sich vorgenommen, das wird nicht gut gehen. Und ich habe dann den ganzen Abend im Bett meiner Frau die Ohren voll geheult. Ich sage, sollte man ihnen das nicht mal sagen? Ja, und meine Frau immer, du Klaus, du kennst deine Schwächen und du bist manchmal zu direkt und vorsichtig. Also wahrscheinlich kenne ich meine Schwächen, ja. Also ich habe es gewagt. Am nächsten Mittag gab es eine Gelegenheit. Sie standen völlig ungeschützt alleine in einer Ecke. Ich sage, ey, mir lässt es keine Ruhe, wenn ich euch hier stehen sehe. Ich muss euch einfach mal fragen, wie ihr euch das eigentlich vorstellt. Ich rede gar nicht über das Problem an sich. Und da war ich so froh, dass die Frau dann sagte, Klaus, ich wusste genau, dass du mich ansprichst. Und ich sage dir, wir haben darüber geredet und der Fall ist erledigt. Oh, ich sage, herrlich. Aber da meinten sie, Klaus, dass du uns das gefragt hast, das zeigt uns, dass dir wirklich an uns liegt. Ja, ich sage, wir machen doch keinen Sport hier. Ihr wollt in die Ehe gehen. Ja? Die Ehe ist eines der herausforderndsten Projekte, die du im Leben überhaupt starten kannst. Weil da kommen zwei Personen zusammen, die sind einfach so schrecklich unterschiedlich, dass man das irgendwie harmonisieren muss. Ja? Johannes aber antwortete ihm und sprach: Lehrer, wir sahen jemand, der uns nicht nachfolgt, Dämonen austreiben in deinem Namen, und wir wehrten ihm, weil er uns nicht nachfolgt. Er hört sich das alles an. Er kann Johannes korrigieren. Er sagt: Johannes, du hast eine Schräglage in deinem Denken. Ich möchte dir gerne helfen. Dann kommen Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sie sagen zu ihm: Lehrer, wir wollen, dass du uns tust, um was irgend wir dich bitten werden. Da fragt man sich auch, was geht denn in denen vor? Wo haben sie denn plötzlich ihre... Sie waren schon nicht bescheiden. Wo haben sie das eigentlich her? Und der Herr Jesus beschäftigt sich persönlich mit Leuten. Und ich glaube, das würde eine Stärke eures Dienstes werden, wenn ihr die Fähigkeit bekommt, auf den Einzelnen zu schauen. Euch auch um den Einzelnen zu kümmern. Vielleicht ihm mal zu schreiben. Vielleicht habt ihr eine Korrespondenz angefangen. Die ist eingeschlafen. Und eines Tages sortiert ihr eure Post, heftet alles ab und ihr denkt: Ey, wie ist denn das eigentlich ausgegangen? Der habe ich da gar nicht mehr geschrieben. Da müsste ich mich nochmal melden. Dann macht das bitte. Die einzelnen Personen und Menschen sind wirklich vorbildlich. Jetzt werde ich das hier nicht durchpeitschen, obwohl meine Zeit in 2 Minuten zu Ende ist, sondern ich mache jetzt noch einen Punkt und ich mache einfach mit den anderen Punkten nachher weiter. Ihr müsst einfach so lange bleiben, bis ich fertig bin. Das Praxisorientierte finde ich ganz beeindruckend bei dem Herrn Jesus. Ich nenne das mal Learning by Doing. Das pädagogische Konzept Jesu Christi war nicht eine punktuelle theoretische Wissensvermittlung, sondern das gemeinsame Leben. Die Jünger waren mit ihm in den Saaten und er benutzt die Gelegenheit zum Lehren. Also sie haben einfach zusammen gelebt. Sie gingen spazieren. Sie geht über ein Feld und dann sehen sie den Weizen. Und dann fängt er an, ihnen irgendwas zu erzählen. Oder es gibt die legendäre Speisung der 5000, das einzige Wunder, was in allen 4 Evangelien mitgeteilt wird. Und dann sagt er während dieser Speisung diesen tollen Satz zu den Jüngern: Gebt ihr ihnen zu essen. Und in dem Satz steckt ja ein ganzes Lebenskonzept drin, oder? Da war ja nicht nur gemeint, sie sollen die 5000 Leute essen, sondern er sagt: Ihr seid die Leute, die das Essen austeilen müssen. Und dann sagst du: Ja, womit? Mit den Broten und den Fischen geht nicht. Und wir würden denken: Herr, es ist doch viel einfacher, wenn du das gleich machst. Ich meine, du kannst das doch eh alles vermehren. Und dann teilt es doch auch gleich aus. Und Jesus sagt: Nein, ich bestehe auf meiner Arbeitsteilung. Ich vermehre den Kram, du teilst ihn aus. Und das ist das, was wir heute tun. Das ist unser Leben. Also wir teilen das aus, was der Herr vorher in unsere Hände gelegt hat, was er vermehrt hat. Und da benutzt er so eine Gelegenheit. Und das geht dann auch noch weiter, dass er ganz viele Dinge, die er gerade so erlebt oder die er gerade in der Hand hat, wo er ihnen Dinge geistlich deutlich macht. Also das Erste, was ich zusammenfassen möchte, ist: Wenn wir von Jesus lernen wollen, wie er Leiter war, dann lernen wir von ihm, dass er in Abhängigkeit gelebt hat. Wir können ohne ihn nichts tun. Das Zweite, was wir lernen, ist, dass wir den Blick für den Einzelnen haben sollten. Selbst wenn Gott dich so begabt hat und dir alle Leute einreden, dass du super bist, dann darfst du nicht durch die Decke gehen, sondern da musst du immer noch in deiner Gemeinde die Augen aufmachen und schauen: Okay, was ist denn eigentlich mit dem, der sich nicht so bemerkbar machen kann? Um den man auch mal einen Bogen macht. Also habe die offenen Augen für den Einzelnen. Und dann bedeutet das natürlich folglich, dass wir uns auch irgendwie dafür stark machen, dass es persönliche Beziehungen gibt. Beziehungen, in denen wir Leute ermutigen, aber in denen wir sie auch warnen. Wir sind so weichgespült, wir sind nur noch lieb. Ja? Aber wenn du deine Kinder nur lieb erziehst, das geht nicht gut. Ich muss meine Kinder auch korrigieren, ich muss ihnen Grenzen setzen. Und so ist es auch mit unserem mitmenschlichen Zusammensein, dass Gott uns da helfen will. Also wir schauen nach dem Einzelnen, und wir wollen versuchen, in seiner Abhängigkeit zu leben. Das wäre sehr schön.